Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9. Die Bekehrung des Saulus. Der Name Saulus war natürlich ein stolzer Name, Königsname, erster König Israels. Ich kann mir vorstellen, dass die Eltern alle ihre Hoffnungen hineingelegt haben. Er war ein Haupt größer als alles Volk, muss ein ungeheurer Hühne gewesen sein. Der Herr war mit ihm. Dass Saul dann so gefallen ist, das verbindet sich bei uns mit dem Namen, aber es war doch für Israel was Herrliches, wie er die Leute von Jabesh in Gilead befreit hat, ein Mann, der echte Bruderschaft lebte. Das, der Name ist ein ganz toller Name, der dem jungen Mann da mitgegeben wurde. Und er wollte diesem Namen auch alle Ehre machen als ein Kämpfer. Und das ist auch so wunderbar ein Bibelwort, wie es heißt, er schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester. Das ist der Grund, warum ich immer dem Luthertext treu bleibe, trotz guter Nachricht. Ich meine immer, man müsste sich auf eine Übersetzung am Ende festlegen, über die man dann im Bibelkreis reden. Man kann dann eine zweite herzuziehen, um was besser zu verstehen. Aber die Formulierungen Luthers sind dann doch so klassisch und so hilfreich. Und er bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort verende, gefesselt nach Jerusalem führe. Ist auch schön, dass das ein neuer Weg bezeichnet wird. Das wäre jetzt eine Bibelstunde schon für sich, dass wir die Kleinigkeiten auch beobachten. Oft mache ich dann meine Punkte und dann fällt das alles unter den Tisch. Wir haben schon am Sonntag gesagt, wie der Tauscher sagt, T-O-Z-E-R schreibt er sich. Der Bibelausleger in Amerika. Glauben ist eine Gottesbegegnung haben. Ganzen Leben auf Gott schauen, so wie der Mose lebte, Abraham. Und hier heißt dann plötzlich, wir sagen, hat er lebt im Glauben. Das ist ein neuer Weg. Ein neuer Weg, das ist eine neue Praxis, das ist alles umgewandelt. Der Weg mit Jesus ist ein neuer Weg, ein anderer Weg, ein alternativer Weg. Und das macht man mit den Füßen, mit den Händen, mit dem Tun. Es gibt gar nicht einen theoretischen Glaube. Herrliche Bezeichnung. Und der Saulus will sie gefangen, gefesselt nach Jerusalem führen. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Da passiert es dann immer, wenn man im Bibelkreis sitzt, sag mal, wo ist denn jetzt eigentlich das hingefallen? Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu lücken. Das ist beim Paulus bei seiner zweiten Erzählung, die er im Gerichtsverfahren in Caesarea vor dieser Schickeria dort macht. Da erzählt er das noch hinzu. Also das ist auch ein historischer Teil, bloß in diesem Bericht in Apostelgeschichte 9 fehlt es, aber es ist, gehört ganz bestimmt dazu. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit dem Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor König und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. War die besondere Berufung bei Saul ganz klar ausgesprochen mit dem Leiden. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul. Das ist also nicht wie Gott die Redeweise oder klebrige Redeweise, sondern eine biblisch schöne Redeweise, die ich auch immer gern benutze, wenn jemand im Glauben verbunden ist, dass man Bruder zu ihm sagt und nicht Herr. Der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Ich möchte zunächst über den Kampf reden. Kampf. Was läuft da eigentlich ab? Die meisten Christen können nicht einordnen, wenn Leute so wild toben wie der Saulus. Was ist da los? Manche werden ganz unruhig, sicher hat man was falsch gemacht. Vielleicht war der Prediger zu aggressiv, dass es so war. Wissen Sie, dass in Ihrem Leben ein Kampf ist auf Leben und Tod, wenn man zum Glauben kommt? Wir machen immer noch so, als sei Evangelisation, so vielleicht eine Sache, wir machen ein paar flotte Lieder und dann tut man den Leuten wie so einen Honig vortun und dann bleiben die da kleben wie die Mücke in der Fliegenfalle. Eine Bekehrung ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wenn wir sonst Kämpfe haben, Ringkämpfe, da geht es nicht um Leben und Tod. Da geht es bloß um den, wer der andere auf den Boden drückt. Seien Sie ehrlich gegen sich. Es gibt einen Widerstand tief in uns, der sagt, ich will nicht mein Leben ganz dem gekreuzigten Jesus ausliefern. Und das ist mein Ich. Es gibt so ein schönes Lied, das wir gern singen. Ach, das ist eine Zeit gewesen, da ich lebte so für mich und dann wird immer mehr von meinem, die erste Teil will ich meinem Herrn geben und zum Schluss, wo ich sage, gar nichts mehr für mich und alles für ihn. Aber seien Sie doch ehrlich. Können Sie das machen? Wissen Sie, dass das bis zu Tränen geht, bis zur Verzweiflung? Herr, ich habe in meinem Leben Lieblingssünden und die will ich nicht loslassen. Und die gehen vor deinem Wort nicht und gehen vor dir nicht. Ich rede von mir, rede von Ihnen. Und wenn Sie wissen wollen, es geht darum, ob Sie gerettet werden oder ob Sie mit einem geteilten Herzen Gott nachfolgen. Und der Saul schüttelt alles von sich ab. Und jetzt ist er deshalb besonders schwierig, weil das ein frommer Mann war. Er war im Gesetz gewandelt, untadelig. Aber das hat schon Jesus gesagt, dass das am allerschwierigsten ist, dass solche Leute zum Glauben an den gekreuzigten Jesus kommen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und das ist immer wieder gut, dass man weiß, dass Frömmigkeit und regelmäßige Gottesdienstbesuche und so weiter auch ein ganz schlimmes Hindernis sein kann. Dass man das im Grund vor sich herträgt als, ich bin doch ein ordentlicher Mensch. Ja, die Frage stellt es heute Abend auch nicht da. Sagt, es kann doch nicht sein, dass Gott alle gleich behandelt mit, doch. Weil jeder vor Gott mit einer unbezahlbaren Schuld dasteht. Und der Saulus hat gemerkt, ich kann bei Jesus nicht mit meiner frommen und treuen Gesetzeserfüllung mir die Gerechtigkeit erlangen. Jetzt klingt es vielleicht schlecht, aber ich will es mal ganz ungenau sagen, dass bis heute die Not im Judentum, dass Rabbinen die Schriftauslegung machen. Das Haupthindernis, um Jesus zu erkennen. Wenn das Volk Israel die Bibel lesen würde, hätten sie Christus erkannt. Vielleicht viel leichter. Als dass in der ganzen Tradition das oft versteckt wird von Theologen. Und der Saul war ein gelehrter Rabbiner und sagt, es darf einfach nicht sein. Es gibt auch gar keinen vernünftigen Grund, was gegenwärtig da abläuft mit der Judenmission, was ja gar nicht uns ist, doch keine Priorität. Hofer-Gemeinde, man hat doch noch überhaupt in 30 Jahren noch nie Judenmission gemacht. Wir haben da Alfred Burchards eingeladen, der einen Evangeliumsdienst für Israel hat. Es kommt das Wort Mission überhaupt nicht vor und so weiter. Und die ganze Welt tobt und der Rabbiner und der Kirchenleitung sagt, wir müssen mit der Rabbiner uns verständigen. Warum toben die also? Warum darf in Israel nicht das Neue Testament gepredigt werden? Was ist denn eigentlich los? Warum schnaubte er mit Drohen und Morden? Dieses Schnauben und Drohen findet sich in ihrem Leben. Und wissen Sie, in einer saftlos und kraftlos gewordenen Christenheit, da ist in vielen Gemeinden das gar nicht mehr da. Wenn man da so behäbig da sitzt und sagt, wir wollen die Welt verändern, was las ich heute im Pressedienst, wo es dann heißt, wir wollen so beten, dass die Wirtschaftsentwicklung der neuen Bundesländer kommt, dass die Erde erbebt. Arrogantes Volk! Was ist unser Gebet? Herr, hilf uns, wir verderben. Der Herr muss was tun. Wir können mit unserem Gebet was tun. Was ist alles so arrogantes Christentum? Sondern wir leben auf Gedeih und Verderb von der Gnade des Herrn. Und das wollte ein Saulus nicht akzeptieren. Und er schnaubt mit seiner ganzen Leidenschaft dagegen. Ich will jetzt noch ein Wort zu denen sagen, die auch mit ihrem Fleisch und Blut oft schwer tun mit dem Glauben. Ich bin beim Charles Haddon Spurgeon auf eine Predigt gestoßen, wo es bei ihm eigentlich ganz überraschend, dass er sagt, ein großer Glaube braucht tiefe Anfechtungen. Und Leute mit Temperament und Leidenschaft, die dem Herrn dienen wollen, da gibt es oft ein Reisen, wenn man jetzt durch die Wälder geht, wo das ganze Wurzelwerk rausgerissen ist vom Sturm. Was war das, als der Abraham in die Nachfolge Gottes gerufen wurde, geh aus von deinem Vaterland, wie so ein Baum entwurzelt wird. Und eine Bekehrung ist nichts Zartes und ist nicht irgendwas Verspieltes. Wenn der Herr sie ruft, und wir decken das in unsere Gemeinde, ach, ist alles nicht so schlimm, wir kommen in alte Himmel. Nein, nein, der Herr will uns ganz haben und keine geteilten Herzen. Und dann spielen wir so offen, sagen, ich habe da noch so meine ganze Geheimkabinette unterm Tisch. Und da stinkt es dann raus. Lieber schnauben Sie und lieber lehnen Sie sich auf und sagen, ich werde mit dem Bibelwort nicht fertig, was da steht. Da stehen so viele harte Dinge drin, es geht um Ihren Segen. Es geht darum, ob Gott seine ganze Fülle in Ihr Leben hineingeben kann, um das geht's. Und dann lassen Sie ruhig einmal, dann stehen Sie den Kampf durch. Und dann merken Sie auf einmal, dass all die großen Zeugen Gottes durch diesen Kampf durchgegangen sind. Warum ist ein Luther durch diese schreckliche Anfechtung als Augustinermönch durchgegangen? Ja, für die anderen war es alles kein Problem. Weil er gemerkt hat, wie ist das denn mit Gott? Und dann war er das auserwählte Werkzeug. Und da musste ein Saulus durchgehen. Und das ist auch so toll, dass Gott das im Gewissen dieses Mannes macht, eines Rabbiners, rührt er etwas an. Und Paulus war später der Mann, der das Evangelium für die Heidenwelt dolmetschen konnte. Der hat auch den Mut sagt, das Gesetz ist ein Hindernis. In der Praxis doch nicht, dass wir das Gesetz erfüllen und sind geboten, das ist alles klar, sondern als ein Weg, um vor Gott angenehm zu werden. Sondern nur aus der Gnade kann ich leben. Aus der empfangenen Vergebung. Aus dem Wunder der Neugeburt. Und er schnaubt mit Drohen und Morden. Und wenn Sie es auch oft sehen, warum der Hass gegen Jesus auch heute und zu allen Zeiten so extreme Formen annimmt. Manche haben das vielleicht schon hören müssen, wenn sie irgendjemand gesagt haben, ich gehe heute Abend zu Hofacker in Bibelstund. Warum? Wo man sonst alles machen kann, jeden verrückten Blödsinn, auch in der Kirche. Aber das ist ein Widerspruch, wenn man genau weiß, es geht um einen Punkt, wo es um ein ganzes, meine ganze Hingabe an Jesus geht. Und ich möchte jetzt es weiterziehen, weil es bei uns oft darum geht. Paulus sagt, Galater 2, 19. Wir können es jetzt nicht aufschlagen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Da können wir viel aus dem Leben erzählen, was vielleicht zu persönlich. War jung verheiratet, meine Frau, wie es damals darum ging, um eine Berufung in ein Amt von mir. Es kam nachher gar nicht dazu, aber sie sagt, es war für mich unheimlich schwer. unsere ganze Ehe praktisch herzugeben, sagen, ja, Herr, verfüge du drüber. Es war nachher gar nicht nötig, aber es gibt manchmal etwas, wo der Herr von uns die Hingabe will. Als der Abraham seinen Isaak hatte, endlich hat er ihn bekommen, sagt das Herr, jetzt legen auf den Brandopferaltar, mach selber. Und warum Gott so brutal sein kann, ich kann Ihnen sagen, weil er sie segnet. Weil er genau weiß, dass ihr halbes Herz sie kaputt macht. Und das wird viel zu wenig bei uns praktiziert in unserem Christenleben. Und wir blockieren uns mit Fußfesseln und meinen, wenn ich das in meinem Leben aufgebe, dann sterbe ich. Sie sterben nicht, sie werden leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, oder wie sagt er dann Galater 4, 23, ja, genau wo es dann Galater 4 kommt. Die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Toll. Die Christus angehören. Man muss dann sagen, den Heiland halt die Nägel fest. Es tut weh, aber muss sein. Um des Segens willen, um der Freude willen, um des Lebens willen. Also er schnaubt wahnsinnig und ist leidenschaftlich und es geht mit einer ungeheuren Emotion hin. Paulus hat ja, ich habe es vorhin schon gesagt, das Gleiche nochmal vor dieser ganz schrecklichen Welt der Bernice da, und das waren ja ganz schreckliche auch Eheverhältnisse dann Caesarea, ganz schrecklich, das ist ja ein tolles Kapitel, Apostel 25, 26, nochmal die Geschichte erzählt seiner Bekehrung. Und da sagt er, ich war unsinnig. Hat mit Sinn überhaupt nichts mehr zu tun, der Hass gegen Jesus. Ist ein irrationaler Hass. Über viel können wir streiten. Aber Sie müssen wissen, dass man ohne diesen Kampf nicht evangelisieren kann. Und da muss man im Gebet dahinter stehen und die Seelsorge, was alles. Aber auch bei uns heute Abend möchte ich, dass es bei Ihnen eine Klarheit gibt und dass man nicht jedes Thema achtmal aufgreifen muss. Das sage ich mir und das sage ich Ihnen. Und Philipper 3 hat das nochmal beschrieben. Alles, was mir Gewinn war, habe ich um Schaden, erachte ich für Schaden. Auf dass ich Christus gewinne. Ja, ich achte es für Kot. Dieses Leben, dieses pflichteifrige Leben, das war doch, ist doch eigentlich toll. Wir freuen doch uns, wenn ein Mensch heute ordentlich nach den Gesetzesgeboten lebt. Aber sagt, vor Gott hindert es mich. Jeder Gauner tut leichter, die Gnade zu verstehen als gesetzestreue Leute. Und das Wunder, dass ich in meinem Leben das auch ergreifen muss. Und darum gibt es auch in Ihrem Leben einen ziemlichen Kampf. Ein Kampf auf Leben und Tod. Und wissen Sie, um was ist der Preis? Weil Gott in Ihr Leben eintreten will. Und das kann er nur tun, wenn Sie in der ganzen Hingabe sich ihm und seiner Gnade ausliefern. Und weil es heute so viel geteilte Menschen gibt, gibt es keine Gottesbegegnung mehr und gibt es keine Gottesnähe. Es gibt nur Frömmigkeit und fromme Worte. Und der Solus hat es begriffen, er war im Gewissen getroffen, es war Paulus später immer wichtig, dass die Botschaft des Evangeliums im Gewissen wurzelt. Das ist ja die ganz wichtige Stelle, die mir seit meinem Bibellesen als junger Mann wichtig wurde. Dass der Paulus in 2. Korinther 4 sagt, glaube Vers 6 oder so ist da, wir beweisen uns an aller Menschen Gewissen vor Gott. Der Paulus hat nie vor der Vernunft was wollen, weil er sagt, Vernunft ist was ganz Schwieriges. Weil mit der Vernunft, jeder Mensch meint, er sei der Gescheiteste und so. Das ist ganz schwierig und vernünftig kann man so zurechtbiegen. Er hat immer im Gewissen sein wollen und hat ins Gewissen des Menschen hineingeredet. Und wenn bei Ihnen auch im Gewissen mal was aufwacht, wissen Sie, wie das werden kann. Das kann so werden, wie nachher, wir sind ja oft blind und später wacht das Gewissen auf. Wir können nicht mehr lachen. Wir finden keinen Frieden mehr. Wir können nirgendwo mehr hinlaufen. Und wir verstehen uns selber nicht mehr. Warum waren wir eigentlich so verrückt? Und haben Gottes Gebot entgegengehandelt. Dann kommt all das, was der Saulus nachher durchmacht mit Blindheit und mit Tränen und Verzweiflung. Im Gewissen will Gott es tun. Und er ist getroffen von Christus. Darum reagiert er so. Ich vergleiche das immer gern mit einem, wo ist das, bei der Wale, wo man dann mit der Harpune schießt und dann gebe die mal Leine und lasse den mal abtauchen. Der ist schon getroffen. Der meint, er sei frei und die Harpune sitzt. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo die Leine zieht. Und das ist ja, wie Gott auch Menschen zu sich ruft. Auch heute sieht man ganz toll, wie Gott Menschen nachgeht. Und es braucht bei uns ganz lang, bis wir begreifen, aber dass sie immer wissen, es ist ein ganz großes Segenshandeln Gottes. Und da gibt es Leute, die sagen, ach, das ist gar nicht schlimm und das ist alles gar nicht tragisch.
Wir haben heute natürlich schon in der Kirche einen großen Teil von psychologischen Fachberatern, die eigentlich nur das Ziel haben, das, was das Evangelium an Gewissensnöten aufgewühlt hat, die Leute auszureden. Das ist alles nicht so und gar nicht schlimm und so weiter. Ich würde da ganz arg vorsichtig sein, nicht zu ungläubigen Beratern zu gehen, die das gar nicht verstehen können, was ihre Unruhe ist. Ihr habt es von dem Schöner erzählt in der Kirche und das ist eine Sache, wo man oft, wo viele Menschen sich an Dingen leiden, weil sie vor Gott getroffen sind und können nirgendwo drüber reden, seien sie dann Seelsorger. Und denken Sie immer dran, da ist jemand, dem Gott nachgeht. Gut, der Spott auch gegen Jesus hat hier oft seine Wurzel. Und religiöse Leute hassen Jesus, weil Jesus die Religion kaputt macht. Die Leute wollen Gott irgendwo dienen und die wollen ihre Werke machen und Jesus sagt, nein, er will keine Werke. Ich werde nur durch Blut Jesu gerecht, durch sein Opfer. Die will doch niemand, der für mich. Was tut? War so schön bei meiner Investiturpredigt 1971, man erinnert sich, als alter Mann gern dran hatte, hier Patentante, die in Stuttgart eine sehr liberale Prägung hatte und die nachher dann dort sagte, so eine Schlachthaustheologie. Mit dem Blut, da kann man alle Spottworte drüber finden, aber es ist so. Es rettet mich Jesus nur an dieser Stelle. Und durch Blut. Ich sage, ja, das Blut. Ja, das Blut ist fürs Vaterland vergossen und alles, aber das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Sonst gibt's, kann keiner, Sie können mit Ihrer Willenskraft nicht und mit dem kategorischen Imperativ von Kant und was Sie wollen, Sie können Ihr Leben nicht reinmachen. Sie kriegen auch alle bösen, sündigen Gedanken aus Ihrem Herz raus. Als nur alles du und gar nichts ich. Herr, ich liefere mich dir aus, ganz und völlig. Und da braucht man oft lange Wege nach der scheinbaren Bekehrung, bis man dort steht, wo man wirklich in der Fülle der Gnade steht. Gut, ich breche hier ab, Sie sehen, mein Herz geht weiter und da können wir viel drüber reden. Das zweite ist Erkennen. Was erkennt Saulus? Er erkennt, Christus lebt wirklich. Christus lebt wirklich. Vorhin in der Gebetsgemeinschaft hat einer bei uns gebetet, bei uns Männern, für eine geistliche Erneuerung des Pfarrstandes. Ja, immer bloß der eine Punkt wäre nötig, den einen Blick. Dann lebt er also doch. Ist da wirklich jemand? Ich sehe doch gar niemand hier. Ist da Christus wirklich da? Ist er der Herr? Es geht nur um die eine Erkenntnis. Sie müssen gar nicht diskutieren über irgendwelche Schöpfungsfragen oder sonst was. Das ist für alle Menschen die Sache. Und wenn einer das erkannt hat, fällt es ihm Schuppen wie Schuppen von den Augen. Der Auferstandene hat den Tod besiegt. Und alle, auch die ich in vielen Jahren interviewt habe, die von ganz weit außen kamen, sagten immer, in dem Augenblick habe ich sogar Schöpfungsgeschichte verstanden und habe viele Dinge in der Bibel verstanden, die mir vorher ein Rätsel waren. Von dem einen Zentralpunkt her, Christus lebt wirklich. Christus erscheint ihm, wie er ihm erschienen ist, ich weiß gar nicht, ob es eine Vision war, man sieht es nicht richtig, oder war es nur ein Hören einer Stimme. Ich bin Christus. Der Saul hat immer nur gemeint, das ist ein theologisches Reden, das ist ein Geschwätz von Pietisten oder was, kann ja alle Schlagworte machen, das ist eine Theologie oder das ist von einem Spinner und so, der macht das halt so. Nein, Christus selber ist da, das ist die Erkenntnis. An dieser Stelle zerbricht er. Paulus hat es ja dann wieder schön beschrieben, 2. Korinther 4, wo ich schon das sagte, mit dem Gewissen. Er hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben. Das kann man geschwind aufschlagen. 2. Korinther 4, Vers 6. Weil ich nichts dagegen habe, wenn Sie eine Erscheinung haben, nur würde ich sagen, alle Erscheinungen sind nicht so aussagekräftig. Ich habe viele Leute schon getroffen, die mir gesagt haben, wie viele Engel sie begegnet sind. Man hat immer dann nicht richtig klar, ob sie im Geist noch ordentlich sind. Das ist immer das sehr umstritten, was ihr die Leute alles seht. Auch in einem wirren Geist sieht man viel. Es gibt auch Leute, die ganz komische Halluzinationen haben. Sie wissen, dass es auch ein Tummelfeld der Krankengeister ist, auch der dämonischen Geister. Deshalb ist das also, was er dann später schreibt, 2. Korinther 4, Vers 6. Gott, der einst das Licht in der Finsternis hervorleuchten ließ, dieser große Schöpfungsakt, das plötzlich hell wurde in einer der Finsternis der Welt, in der Erschaffung, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Aller Wunder, also plötzlich ein Licht, eine Erleuchtung geschieht zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Also man merkt, in Jesus sehe ich den ewigen Gott. Und wenn dieser Lichtblick kommt, ist ganz toll. Martin Luther hat den Mut gehabt, in seiner Auslegung zum 3. Glaubensartikel vom Heiligen Geist zu sagen, dass wir eine Erleuchtung durch den Heiligen Geist brauchen. Die Prediger haben immer Angst wegen Erleuchtung. Dabei wäre es eigentlich ein tolles Wort, was Biblisches. Wir brauchen eine Erleuchtung. Du kannst durch deine Vernunft nicht zur Erkenntnis Jesu kommen. Aber wenn der Heilige Geist, das größte Wunder ist der Heilige Geist, wird nur wichtiger als jede kranke Heilung. Wenn der Heilige Geist dieses Wunder schafft, der Finsternis der verblendeten Augen den Blick frei zu machen für die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Dass durch uns andere Leute die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu sehen. Dieser Schöpfungsakt. Und das ist ein Schöpfungsakt wie an der Erschaffung der Welt. Herrlich! Ich freue mich immer so, wenn ich höre, dass das im Bibeltraining geschieht und in Gottesdiensten geschieht, plötzlich Leute, denen alles ein Rätsel war, durchbrechen, sagen, steht ganz klar vor Augen. Und das kann nicht ein Prediger machen, das kann nur der Heilige Geist tun. Das ist geschehen. Paulus beschreibt es im Galaterbrief, die dabei waren, wo wir Galaterbrief ausgelegt haben, ist auch nochmal gleich klar. Er offenbarte seinen Sohn in mir. Toll gesagt. Er hat in mir die Augen geöffnet, die inneren Augen, die das sehen. Es ist keine Vision, wo man an irgendwelchen äußeren Symbolen das sehen kann oder irgendwann Blitz, der vom Himmel fällt. Ein inneres Erkennen, plötzlich völlig klar zu verstehen, Jesus ist der Sohn Gottes, der das Lamm ist für die Sünde der Welt. Und der mir den Weg zu Gott frei macht, ich bin ein Kind Gottes und ich habe die Errettung und bin geborgen in Zeit und Ewigkeit. Und das, im Galaterbrief sagt, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht, und wenn es ein Engel vom Himmel wird, das war's. Das war die Erkenntnis, die ich dort bekommen habe. Für den Saul war das natürlich in diesem Augenblick die schlimmste Sündenerkenntnis, denn er hat gegen das, was er jetzt als die klarste Realität der Welt sieht, hat er ja Sturm gelaufen. Und deshalb ist es eigentlich toll, wenn die Sündenerkenntnis nicht bei uns kommt an irgendwelchen Dingen. Darf man am Sonntag stricken oder so, gell? Da gibt's so, oder darf man Film angucken oder so. Sicher, manches ist nicht gut. Sondern ich habe den Herrn betrübt mit dem, was ich getan habe. Ich habe ihm nicht geglaubt. Ich habe geglaubt, ich müsste Gott ungehorsam sein, um mein Glück zu suchen. Das ist doch Schlimme. Ich habe Gottes Liebe misstraut mit meiner Haltung. Und ich habe gemeint, ich müsste mir da so mein Leben an den Geboten Gottes vorbeischaffen, um Glück zu haben. Und das hat ihn so zerschlagen und zerbrochen. Philipper 3 sagt doch, ich bin von Christus ergriffen. Auch tolles Wort. Sie wissen, ich stelle mich mit Leib und Seele gern dazu, wenn wir sagen evangelikal, also egal, so Parteibegriff oder so, bibeltreu oder so. Aber man muss immer aufpassen, da ist auch immer wieder der Gedanke drin, als ob das irgendein menschliches Tun wäre. Ich habe eine Entscheidung gefällt und so weiter. Und bei den biblischen Zeugen ist ganz wunderbar ein überwältigendes Erkennen, Gott hat in seiner Güte sich zu mir heruntergebeugt und hat an mir, er hat mich ergriffen, er hat mich festgehalten. Sonntag haben wir den sinkenden Petrus, die Hand, die mich hält. Kann Jesus überhaupt so einen starken Mann wie den Petrus halten? Ja, keiner ist zu schwer für ihn, er hält absolut fest. Und das Geheimnis, ich muss bloß Ja sagen, mein Glaube ist gar kein Werk. Ich kann nur danken. Und das war dort geschehen. Die anderen verstehen nicht, was da abläuft. Das kann natürlich oft so geschehen, dass wo es bei uns passiert ist, und es kann heute Abend so sein, dass er sagt, danke, das war's für mich und ich sehe alles klar. Herrlich, wenn Sie auf die Knie gehen, wenn Sie sagen, Herr, es ist mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe und dir untreu war. Gut, und jetzt wird doch, jetzt kommt, ja, aber immer noch die Geschichte, die mir hilfreich war, ein Assistent bei Rudolf Bultmann, Sie wissen ja, der das Evangelium zusammengestrichen hat, nach Strich und Faden, er sagt, man dürfe kein elektrisches Licht benutzen und gleichzeitig in die Wiederkunft Jesu glauben. Sehen Sie, wie enorm das wissenschaftlich war. Warum soll ich ein elektrisches Licht benutzen und in die Wiederkunft Jesu glauben? Aber Professoren können alles. Und die ganze Welt hat es nachgebetet. Der Assistent dort hatte keine Beziehung zu Christus. Christus war für ihn nur ein Mythos, ein frommer Satz. Und er ist in Rothenberg, hieß er, es war später bei der Pfarrergebetsbruderschaft, und ist in einer persönlichen Not zu einem ganz schlichten Gemeindeglied gegangen. Und hat ihn gefragt, er hat nie gesagt, um was es war, sondern um persönliche Verfehlungen oder Dinge, und hat ihn um Rat gefragt. Und dann hat der alte Mann bloß gesagt, jetzt wollen wir alles Jesus sagen. Und sagt, wie der Mann das sagt, ist in mir aufgeblitzt, er lebt. Der war unbrauchbar dort in seiner Universität. Und Samuel Rothenberg, nicht der Samuel Rothenberg, ist anders, Otto Rothenberg, wurde in der Pfarrergebetsbruderschaft ein ganz großer Helfer für viele Theologiestudenten. Er hat immer wieder diese Geschichte erzählt und gesagt, und da möchte ich Ihnen immer wieder Mut machen, auch zu Ihrem Zeugnis. Der Heilige Geist kann Ihr schlichtes Zeugnis benutzen. Es geht nicht um die Wortwahl und die Bücher, die Sie schenken und so weiter. Und das ganz, ganz schlichte Weitertragen, er ist da. Und leben Sie so in der Gegenwart Jesus, das Tollste, was Sie tun können. Aber zunächst muss Ihr Leben ungeteilt sich öffnen können für Christus, dass Christus wirklich auch den Lichtschein hinausträgt, dass der Geist Gottes ungebremst in Ihnen wirken kann. Und das war die Erkenntnis, und jetzt kommt die Zubereitung. Drittens, ich habe vier Punkte, die Zubereitung, er ist ja ein auserwähltes Werkzeug. Also wissen Sie, über den Abschnitt kann man so viel reden, da hat man John Stott in der Liederhalle eine wunderbare Bibelarbeit gehalten, die ach, wer das Büchlein noch hat, zum lebendigen Gott bekehren von der Hofheilkonferenz, das muss man sich aufbewahren, dieser edle Mann. Und das war so eine, man kann so viel aus dieser Geschichte rauslesen. Ich will heute auf diese Punkte kommen, und es sind vielleicht immer wieder auch persönliche Lebensführungen. Die Zubereitung, wie macht es, wenn Sie ein Werkzeug schmieden, also ich habe bei Daimlers ja in der Gesenkschmiede gearbeitet, noch an den alten Gasöfen. So toll, wenn man das Eisen glühend macht und dann unter den Hämmern. War toll, wenn denn die Eisenstücke über sie hochspringen oder wenn man seinen Zang drin lässt, wenn man es unter die Presse tut. Und wie das geformt wird und geschlagen wird, das sind ja diese 6000 Tonnen, heute sind es wahrscheinlich noch viel stärker, war die stärkste Presse, die da gedrückt hat und wo dann die Autoteile dann rauskamen. Das sind also für die großen Achsen und für solche Dinge. Schon interessant, wie so ein. Und dann hat dieses Metall seine Festigkeit, wenn es unter Feuersglut geschmiedet ist. Und so macht es ja Gott mit seinen Leuten auch. Erzählt ihnen doch nicht dauernd, dass das nicht so wäre. Sie wissen doch, wie Gott sie zubereitet hat, oft im Ofen des Elends. Ich will nicht Angst machen, aber es waren Segenszeiten auf einmal und sie wollten sie gar nicht mehr missen. Als Gott ihnen was weggenommen hat, hat er sie beschenkt. Was das muss wissen, wir brauchen manchmal diesen Druck. In der oberflächlichen Freiheit kommen wir gar nicht sehr weit. Und 3 Tage lang lässt Gott ihn da in dieser Stille sein. Ist Gott barbarisch? Nein, nein, nein. Man hat später oft in den Erweckungsbewegungen, dann haben Leute immer vom Bußkrampf gesprochen. Na, wenn das ein Krampf wäre, wäre das schlimm. Aber die Buße muss natürlich auch irgendwo durch etwas hindurch. Die Reformatoren, das findet sie in unseren Bekenntnisschriften, unsere Kirche völlig vergessen, da sagt, jede Lehre muss durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch. Sie können das Evangelium gar nicht fassen, wenn sie nicht wirklich auch erschrocken sind vor dem heiligen Gott. Da ist was falsch heute bei uns. So ein Calvin und so an seiner Krankheitsnot, die großen Zeugen Gottes, was haben die? Ja, wir haben immer so einen Hofacker vor Augen und so. Warum? Weil Gott reden kann. Und freuen Sie sich, wenn Sie es nicht haben, aber gehen Sie dann trotzdem in die Tiefe und gehen Sie mit Gott. Der Hammann, Johann Georg Hammann, ich habe es in dem mit Freudenernten beschrieben, mit meiner Frau. Von der Höllenvater Selbsterkenntnis. Toll. Hat Philipp Spitaler nachher geholfen bei seiner Bekehrung. Von der Höllenvater Selbsterkenntnis. Da muss ich rein. Dass man erschaudert, was in uns drinsteckt. Ich habe ja oft schon gesagt, zu jeder Sache wären wir fähig, wenn nicht die Gnade Gottes uns retten würde. Und deswegen muss es irgendwo da durch. Nur nicht Menschen dürfen da manipulieren. Und ich weiß auch, dass es unter ihnen Leute gibt, manche haben es auch gesagt, ich sei ein schlechter Seelsorger, weil sie vielleicht immer mehr gewartet haben. Aber ich habe auch immer Angst gehabt zu manipulieren. Es gibt auch viele, die mit dem Vorschlaghammer in den Sälen rumwüten. Man muss immer irgendwo warten, bis der Heilige Geist trampelt auch nicht auf ihrer Seele rum. Sie müssen selber ihre Dinge ganz, ganz sauber ordnen. In ihrem Leben. Und das sind nicht Menschen, die ihnen da ihre Ratschläge geben. Und jeder Hilfe macht dann gern die Geburtshelferdienste, aber dann muss irgendwo was kommen. Und das ist dann so, wie der Hananias dann endlich gerufen wird und die Seelsorge beginnt, da ist schon alles geklärt. Gott hat in die Stille hineingesprochen, das Allerschönste. Wenn Menschen in der Stille hören und siehe, er betet, er hat den Zugang zu Gott gesucht und gefunden. Jetzt vielleicht noch ein letztes, ja, die Zubereitung, alles plötzlich ganz neu. Zunächst möchte ich noch ein Wort zu dem Christen sagen, dem Hananias, war ja ein Anfängerchrist, war ja gar nicht lang in der Nachfolge Jesu, war ja ein paar Jahre, was waren das, 10, 12 Jahre vorher war, seit der Auferweckung Jesu da. Was braucht ein Christ, um solch einen wichtigen Zeugen Jesu zum Glauben zu führen? Da muss er zuerst die ganze Philosophen studieren der Welt, da muss er jedes Problem erklären können, über jede volkswirtschaftliche Lehre mitdiskutieren, überhaupt nicht. Was muss er können? Er muss auf Gottes Stimme hören, weil Gottes eigenes Werk ist. Und Seelsorger sind nur brauchbar, wenn sie wirklich sich von Gott leiten lassen. Gott hat zu ihm gesprochen, sagt, geh hin und erklärt ihm alles. Und das tut er ist nur ein gehorsames Werkzeug. Und da können wir jetzt wieder Bibelstunde drüber halten. Nur aus dem Hören kann ich wieder Dienst tun. Und deshalb, Sie sagen oft, was soll ich sagen beim Krankenbesuch? Toll, wenn Sie sagen, ich hab's nicht. Gehen Sie betend hin, ja, legen wir die Worte in den Mund. Ich will nur nicht auch zu viel quasseln. Sie brauchen es vielleicht nicht gerade so psychotisch haben wie ich, der immer Angst hatte, ich bleibe zu lang bei den Leuten. Und falle die Leute auf die Nerven. Aber wenn man einfach sagt, ich möchte nicht Unnützes quatschen, sondern ich möchte, Herr, das Wichtigste muss rauskommen. Und das gibt mir doch. Und ich hab's nicht. Ich hab's überhaupt, kann man auch nicht vorher haben. Das kann man auch nicht lernen. Was bei jedem wieder anders ist. Und Gott ist ein Gott der Vielfalt. Und der Ananias lässt sich leiten. Und das geht ganz militärisch wieder. Wie er folgt. Und er ging und er läuft und er tut das, was Gott gesagt hat. An einer Stelle wird es bloß nur kritisch, dass er sagt, aber Herr, das ist doch ein gefährlicher Mann, wie wenn Gott das nicht wüsste. Er kennt doch den Saulus. Er kennt ihn doch. Wir meinen ja manchmal, Gott zu sagen, ach, das ist heute so schwierig, mit dem Evangelium zu kommen und so. Da kommen alle unsere Argumente, wie wenn Gott das nicht wüsste. Aber Gott hat die Schlüssel zu den Herzen. Und da sieht man, dass der Hananias kein reifer Mann war. Sonst hätte er nicht so blöd geschwätzt. Und meint, er müsste Gott noch alle Abhaltungsgründe vorhalten, die ja alle gegenstandslos waren. Es ist das Gehorchen und das Tun. Und das, die größte Missionsbewegung in Deutschland im vergangenen Jahrhundert ist ausgerechnet ausgebrochen, wo die Kirche mit vielen Millionen eine Kampagne gemacht hat, weise Missionare raus, man braucht keine Missionare mehr. War die größte Kirche. Sehen Sie, so ist es immer wieder, wenn Gott was tut. Es ist der Befehl, geht. Und es war gesegnet, all die, die gegangen sind. Es sind lauter neue Missionen entstanden, 1970. Fast alles junge Missionen des letzten Jahrhunderts, im 20. Jahrhundert, die da heute so große Werke sind. Und so ist mit vielen Dingen, denn da sitzt unser Andreas, die auf die Königstraße gehen, der Herr weiß warum und lasst euch einfach leiden von seinem Geist und seid gehorsam und er tut das. Und das Herrliche, was er tut, ist, er muss gar nichts mehr erklären, er muss gar nichts mehr hinzusetzen. Er muss auch gar nicht irgendwo jetzt nochmal Angst einjagen. Ich habe nicht. Er darf die frohe Stimme des Evangeliums weitersagen. Das ist auch ein Missverständnis, dass Leute immer meinen, die Evangelisation müssen wir donnern. Nichts ist für das Herz so zerschmetternd, wie die grenzenlose Liebe Gottes in Jesus zu verkünden. Nichts führt so tief in die Sündenerkenntnis, wie die herrlichste Gnadenpredigt. Das ist nicht mit harten Worten zu tun. Und der hat, aber das sagt, lieber Bruder Saul, der hat ja noch gezittert. Er dachte, der fällt mir um den Hals und er wirkt mich. Und der war doch unterwegs und hat Vollmacht gehabt, alle abzuführen und zu verfolgen. Stellt sich mal die Situation vor. Da muss seine eigene Verfolger, da muss er hingehen und sagt diesem lieben Bruder Saul, wissen Sie, was die Liebe Jesu vermag? Und das ist toll. Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt und du wirst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist Gottes Ziel. Das ist wirklich die Sache. Frucht des Geistes soll wirken, da sollen neue Menschen werden und die volle Vergebung. Wissen Sie das, dass es gar nichts gibt, was nicht in einem Nu heute Abend der Herr wegnehmen will? Gibt es gar nichts. Und Frieden schenken, und Freude schenken. Wir hängen bloß so lange an Dingen, die nicht gut sind, dran. Und Sie dürfen sich dran freuen, an der grenzenlosen Vergebung Jesu. Und dann ist also schön, da hat schon Stott drüber gesprochen, dass der Ananias auch noch ein guter Koch war. Und dann wurde gefespert. Wurde gefespert, das gehört auch zu einer Bekehrung noch dazu. Wir sind dann wieder so vergeistigt, nicht? Einfach die Freude des Lebens ergriffen. Sie waren natürliche Leute. Und so hat Gott den herumgeholt in einer völligen Erneuerung. Das macht der Heilige Geist und wirkt er wunderbar. Und das macht er heute und will das in ihrem Leben genauso tun.